Willkommen zu Alice im Serverland, dem Karriere-Podcast für Frauen aus der IT.
Mit eurem Host Sarah, Gründerin, SAP-Personal- und Karriereberaterin bei Ankerkopf.
Und Katrin, Geschäftsführerin, Psychologin und Coach bei Synapse Change Consulting.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Dieses Mal wieder mit der lieben Katrin.
Hallo.
Hi. Und Elisabeth Lorange. Und wir möchten sprechen über Frauen in der KI-Szene, über Impact-Technologie und das eigene Startup, das Elisabeth als Co-Founderin mit gegründet hat. Und Elisabeth, mega cool, dass du am Start bist, dass du dabei bist. Hallo.
Hi, hi. Freut mich sehr, da zu sein. Vielen Dank, Sarah, und vielen Dank, Katrin, für die Einladung.
Und du bist ja ganz neu auch, relativ frisch, selbst Podcast-Hostin mit Tech and Tales. Das muss man einfach mal ganz klar jetzt hier vorne ranstellen. Da müsst ihr unbedingt reinhören. Das ist so ein cooles Format. Ich bin schwer begeistert und höre euch immer ganz fleißig bei meinen Fahrten ins gelegentliche Office. Also richtig, richtig cool.
Wirklich, das freut mich sehr. Ich habe eine ganz tolle Co-Hostin, Lena Waldle. Lena Waldle war vorher Journalistin bei The Pioneer und hat dort für Gabor Steingart das Tech-Briefing gemacht. Und wir beide haben vor 6 Wochen angefangen, Tech and Tales zu machen, und sie macht das hervorragend. Also mit ihr lerne ich die ganzen Handgriffe und Kniffe des Journalismus. Es ist so total spannend.
Also ich finde, ihr beiden macht das richtig, richtig super zusammen, und ich finde, ihr ergänzt euch so mega. Also da verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes, also wärmste Empfehlung. Und bevor wir jetzt wirklich in dieses Thema Frauen in der KI-Szene zu sprechen kommen, wo du ja ganz richtig coole Einblicke hast, weil du selbst so ganz stark daran mitwirkst und so sichtbar bist, vielleicht magst du dich mit deinem Werdegang einmal ganz kurz vorstellen, dass man dich so ein bisschen besser einordnen kann.
Ja, sehr gern. Also wir können das ja rückwärts chronologisch machen. Ich habe vor 4 Jahren Oxolo gegründet. Oxolo wurde gerade gerebrandet zu Himala, dazu vielleicht gleich mehr. Oxolo war, oder initial haben wir es gegründet, um mit generativer KI Videos zu erstellen und Avatare zu erstellen aus existierenden Menschen, und hatten eigentlich sehr gute 4 Jahre. Und davor war ich VC, das heißt, ich war Investorin. Wir haben überwiegend in Deep Tech investiert und auch uns überwiegend mit Deep Tech Unternehmen befasst. Davor war ich CFO, das heißt, ich habe die Finanzen eines Startups, die waren schon ein bisschen later stage, gemacht und dann ultimativ auch die Firma für die verkauft. Und davor habe ich mein eigenes E-Commerce Möbelunternehmen gegründet und habe Sofas verkauft, sowohl online als auch offline mit einem Showroom. Aber eigentlich bin ich vom Training her Juristin und habe einen Master in Finance gemacht in New York. Und im Zuge des Masters habe ich an den Algorithmen von Goldman Sachs geforscht. Darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Und zwar die High-Frequency-Trading-Algorithmen. Das sind die Algorithmen, mit denen sie große Marktbewegungen machen und große Trades machen. Und ich fand es da super spannend und habe mich quasi seit 2011 dann mit KI im weiteren Sinne beschäftigt.
Wow,
war das auch
mega.
Ein Einstieg in die KI? Weil also von Juristin zu Finance kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Aber war das im Zuge der Masterarbeit, oder wie bist du da reingeraten? Ja, genau. Das war tatsächlich im Zuge der Masterarbeit. Aber ich muss dazu sagen, dass ich immer sehr, sehr technisch war. Also ich habe als Mädchen quasi nicht mit Puppen gespielt, sondern habe mir Buttons gebaut. Ich saß dann alleine zu Hause und habe mit HTML mir Seiten gebaut und fand das total unterhaltsam. Und habe auch als, glaube ich, 12-Jährige oder so C++ gelernt und mir dann irgendwelche Snake-Spiele gebaut und so weiter. Also ich glaube, ich bin im tiefsten Inneren ein krasser Nerd und hardcore Tech interessiert. Und ich hätte eigentlich wahrscheinlich etwas Tech-Relevanteres studieren sollen. In meiner Familie sind es alles Ingenieure, aber irgendwie ist der Kelch an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, man findet dann letztendlich doch immer das, wo man eigentlich eine Begabung für hat, und geht dann in die Bahn.
Lässt einen zumindest nicht los.
Ja, genau. Ja. Man kommt nie hinweg, man kommt davon nicht weg. Also.
Und dann hast du jetzt ja auch noch, du hast von dem Rebranding gerade gesprochen, Oxolo, jetzt hast du gesagt, wie heißt die jetzt gerade?
Himala.
Wie kam es denn dazu? Das ist ja nochmal auch eine ganz andere Note.
der AI-Act kam und wir mussten auf der technischen Seite neue Dinge implementieren, um compliant zu sein. Das heißt, wir hätten maschinenlesbare Wasserzeichen einbauen müssen. Wir hätten viel mehr Aufwand betreiben müssen für Compliance. Und das war problematisch, weil unsere Konkurrenz das natürlich nicht machen musste. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das Videoprodukt abzuschalten zum 31.08., was sehr schade war, weil wir 600.000 Kunden hatten. Wir haben Millionen Videos generiert und es war eigentlich ein sehr stark wachsender Markt. Aber Deutschland schießt sich da momentan ein bisschen selbst in den Fuß. Es hatte einfach keine Zukunft, weil die Konkurrenz in den USA, beziehungsweise der größte Konkurrent war es HeyGen in Kalifornien, der chinesischen Hintergrund hat und amerikanischen. Die müssen natürlich diese Auflagen nicht erfüllen. Und das Gleiche gilt für Synthesia, die andere Konkurrenz, die in England sitzt. Das heißt, wenn man auf europäischem Boden ist und europäische Kunden haben möchte, wurde es schwierig mit KI-generierten Videos, weil wir dann unter diese Deepfake-Kategorie gefallen sind.
Ich habe ein bisschen gelesen, als Sarah sagte, hier, wir sprechen mit Elisabeth Lorange, habe ich natürlich irgendwie mal gegoogelt, wer du bist. Und dann bin ich genau auch auf die Oxolo-Geschichte gestoßen. Ja, und fand es ganz spannend, weil wir auf der einen Seite immer sprechen, ne, übers Gründen und gerade auch übers Gründen in der IT. Und ja, war richtig so ein bisschen betroffen, wie einem dann ja manchmal auch gesetzliche Hürden so eine eigentliche Erfolgsgeschichte zerschießen können, sage ich jetzt mal.
Ja, aber wenn du nichts machen kannst, dann das Einzige, was du machen kannst, ist aufstehen, Krönchen richten, irgendwie Schultern abklopfen und weitermachen.
Extrem wahr. Würdest du vielleicht sogar sagen, dass mit dem Krönchen richten könnte eine so eine, sag ich mal, Frauensache sein, dass ne, man das für sich selber vielleicht auch ein bisschen stärker damit besser umgehen kann, auch mit so einem, sag ich mal, was heißt scheitern, aber mit diesen in your face, ich meine, muss man ja so sagen.
Ja, ohne jetzt diese ganzen Stereotypen zu bedienen, glaube ich, dass wir Frauen wesentlich resilienter sein müssen als Männer, weil wir allein biologisch wir haben irgendwie eine andere Verfassung letztlich und damit klarzukommen, ist, finde ich, schon sehr herausfordernd. Dann die meisten Frauen haben die ganze Carework. Ich glaube, irgendwie statistisch wird 72% der gesamten Carework von Frauen erledigt. Das heißt, ich glaube, wir müssen mit wesentlich mehr klarkommen als Männern, was uns natürlich auf der anderen Seite resilienter macht. Also ich denke, dass womit wir im Alltag jeden Tag so klarkommen, das schaffen wenige. Also und deswegen, das Interessante ist ja auch, dass die wenigen Frauen, die dann gründen und die noch wenigeren Frauen, die dann vielleicht auch Wagniskapital einwerben und dann damit erfolgreich sind, dass das meistens die absolute Auslese ist an Resilienz quasi und Widerstandsfähigkeit, weil die es durch alle Hürden geschafft haben letztlich.
Die dann halt mega erfolgreich werden. Das kann man ja vielleicht auch so sagen.
Ja, wer weiß. Das ist halt die Frage, wie man Erfolg definiert, weißt du. Aber ja.
Würdest du, also ich meine, ich habe ja sehr hands-on, sag ich mal, gegründet und für mich war immer das Thema Vereinbarkeit war eine meiner wichtigsten Säulen auch beim Gründen und das ist auch immer noch, das trage ich auch so total ins Unternehmen rein. Deswegen verstehe ich schon auch so ein bisschen diesen Gedanken, dass Frauen durchaus auch anders gründen und immer ein bisschen noch andere ja Dinge mitdenken, so wie so ein kleiner Automatismus fast schon. Hast du den Eindruck, dass so diese Eigenschaft, also teilst du das und hast du auch den Eindruck, dass, wenn ja, diese Eigenschaft sich ja vielleicht positiv nochmal auf Organisations-Startup-Gründe vielleicht auswirkt?
Ja, ich denke, dass Frauen grundsätzlich vielleicht ein bisschen zu vorsichtig sind und Frauen brauchen immer Role Models oder andere Frauen, die vortanzen und dann kommen sie hinterher. Und ich glaube, es ist auch viel Branding. Es hat eine Professorin hat einem gemeinsamen Freund letzte Woche erzählt, dass sie ihre Engineering-Kurse zum Beispiel umgenannt hat in Creative Coding. Und plötzlich kamen alle Frauen, weil es einfach anders hieß. Und ich denke, klar gründen Frauen anders, auch im Hinblick auf Vereinbarkeit und arbeiten auch anders. Aber das ist einfach, am Ende führen alle Wege nach Rom. Ich glaube, auch Frauen leaden anders zum Beispiel. Das wird von vielen Männern als Schwäche zum Teil interpretiert, dass wir empathischer sind oder vielleicht, weiß ich, mehr zuhören oder menschlicher an vielen Stellen. Also auch nur Stereotypen, aber vermeintlich. Nur ultimativ, glaube ich, ist alles möglich, wenn das Ergebnis stimmt. Und ich denke, es ist halt für Frauen, wie gesagt, sehr schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Und da bedarf es natürlich maximaler Flexibilität. Und deswegen ist Gründen eigentlich keine schlechte Sache, weil man diese Flexibilität mal hat. Auf der anderen Seite ist natürlich das Arbeitspensum auch dementsprechend höher. Also ich hatte, als ich Oxolo gegründet hatte, 3 kleine Kinder im Homeoffice, weil es gerade Covid war, und eine schwerstkranke Mutter, die ich gepflegt habe, ebenfalls zu Hause. Und habe eben dieses Unternehmen gegründet. Und das war vor allen Dingen im Hinblick auf die geschlossenen Schulen und geschlossenen Kitas doch sehr herausfordernd.
Hm. Wer war denn dein Role Model? Also ich stimme dir total zu, dass es das braucht. Und ich erinnere mich auch, Sarah, an unser Gespräch mit Rudi von den Code Freaks, der ja auch sagte, eigentlich wollten wir gar kein frauenspezifisches Angebot machen oder mädchenspezifisches Angebot machen, weil wir eigentlich gerade nicht diese Stereotype und dieses Jungs-Mädchen-Ding bedienen wollten und die aber festgestellt haben, wenn wir draufschreiben, irgendwie für Mädchen oder für Mädels oder wie auch immer oder das einfach anders worden, dann kommen auf einmal die Mädels. Also irgendwie so, von daher, ich stimme dir dem, oder ich teile absolut die Erfahrung, finde natürlich spannend. Was war es bei dir, was dich dazu gebracht hat?
Ich selber hatte keine Role Models auf beruflicher Ebene. Ich habe sehr starke Frauen innerhalb der Familie. Also meine Großmutter zum Beispiel hat mit 19 ihren Segelflugschein gemacht. Da muss man vor sagen, Großmutter, die ist, glaube ich, 1902 oder so geboren. Meine Mutter war alleinerziehende Mutter. Das heißt, die war auch hart gesotten sozusagen und hat alles alleine gewuppt. Daher, ich hatte das eher auf privater Ebene. Aber im beruflichen Kontext gab es einfach wenig Frauen oder gibt es ja immer noch sehr wenig Frauen. Also gerade jetzt in Deep Tech, in AI noch weniger. Ich hatte dann immer männliche Role Models. Also ich hatte sehr, sehr gute oder ich habe sehr, sehr gute männliche Freunde, die mich immer ein bisschen unter ihren Wing genommen haben und wie eine kleine Schwester mir erzählt haben, wie es geht sozusagen, wie es funktioniert. Und von denen habe ich gelernt und Frauen gab es weniger. Und das versuche ich jetzt ein bisschen zu ändern. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich den Podcast da gelauncht habe, um Frauen zu ermutigen, sich mehr mit Tech zu beschäftigen, sich mehr zu belesen und mehr zu hören. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wenn Frauen so einen Tech-Podcast machen, dass andere Frauen tendenziell eher zuhören. Immer wenn ich eine Keynote halte, kommen hinterher 20-jährige Chicas zu mir und sagen irgendwie, dass sie das toll finden und dass sie es gar nicht sich vorstellen können, wie man das alles auch unter einen Hut bekommen kann und so weiter. Und ich glaube, da bedarf es einfach welche Frauen, die vortanzen, jetzt in meinem Fall, um andere mit sich zu ziehen. Und das sollten wir alle tun, ja.
Teile ich absolut. Entschuldigung, mir liegt es gerade auf der Zunge, weil du auch sagtest, irgendwie so weibliche Role Models hattest du eigentlich nicht so richtig, sondern eher dann gute männliche Freunde, von denen du dir ja vielleicht ein bisschen was hast, entweder erklären oder lassen oder abgeguckt hast, auf jeden Fall. Ich finde, man kann ja auch berechtigterweise die Frage stellen, welche Rolle spielt denn Geschlecht überhaupt, spielt es überhaupt eine Rolle, dass es von der Anzahl her weniger Frauen sind, auch gerade in der Gründung, finde ich jetzt erstmal rein statistisch gar nicht unplausibel, weil wenn wir sagen, es gibt einfach aus vielen, vielen Gründen, aber es gibt einfach weniger Frauen in der IT oder gerade auch im KI-Umfeld und dann davon ja nochmal irgendwie einen kleinen Prozentsatz, die sich vorstellen könnten, selber zu gründen, dann also ne, ist mir das schon plausibel, dass es da auch anzahlmäßig weniger gibt. Die Frage ist ja, unter denen, die es gibt, spielt es denn überhaupt eine Rolle, das Geschlecht, oder ist es dann irgendwann einfach egal und man teilt vielleicht einfach eher ein bestimmtes Mindset oder bestimmte Eigenschaften oder?
Doch, es spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Also gerade wenn man sich die Investitionslandschaft anguckt, dann gibt es einen krassen, starken Bias für weiße Männer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit als Frau ein Venture-Investment zu bekommen, ist einfach verschwindend gering. Ja, also fast nicht vorhanden, die Wahrscheinlichkeit. Und das liegt natürlich daran, dass Männer gerne in Männer investieren, idealerweise Männer, die genauso aussehen wie sie. Und deswegen braucht man schon eine krasse Diversität, um eben das Bild der Gesellschaft auf allen Ebenen überall abzubilden. Das ist Nummer eins. Und dann auch auf einer kleineren Ebene sind heterogene Teams erwiesenermaßen performanter. Und ich hatte einen Co-Founder, also einen männlichen Co-Founder, und wir haben immer verschiedene Blickwinkel an den Tisch gebracht, was ich sehr spannend finde. Und deswegen glaube ich schon, dass das Geschlecht was ausmacht. Ja, ultimativ vielleicht nicht so viel, aber doch schon. Also Frauen haben einfach Eigenschaften, auch nicht alle und so weiter und auch nicht verallgemeinern, aber im Großen und Ganzen haben wir schon andere Eigenschaften als Männer und ich glaube, die Mischung macht's. Weißt du? Das heißt, das an den Tisch zu bringen. Und ich glaube, man muss eben die Frauen in diese Rollen pushen und auch mitziehen und so weiter, weil wenn das nicht quasi unter Zwang fast passiert, passiert da nichts. Und dann haben wir weiterhin ein männlich dominierte, auch, es ist ja, ich meine, wir reden jetzt über diese Startup-Ebene und ich will, weiß nicht, relativ junge Frauen, aber wie sieht es in 10 und 15 Jahren aus? Wir müssen ja überlegen, dass die Frauen, die jetzt, oder auch wir alle, ich bin Anfang 40 so, die Frauen, die also in den Rollen, die wir jetzt sind, das ist vielleicht noch ein bisschen auf, das sind die jüngeren Rollen, aber in 10 Jahren sitzen wir dann irgendwann in den Entscheiderpositionen, in den Managements der großen Unternehmen und potenziell in der Politik und gestalten das Land und die Zukunft. Und da würde ich mich nicht repräsentiert fühlen, wenn in diesen ganzen entscheidenden Rollen keine Frauen wie ich sitzen, die auch meine Interessen vertreten. Daher ist es wichtig, dass wir das absolut fördern auf allen Ebenen, dass auch genug Nachwuchs nachkommt, damit das weitergetragen wird. Interessanterweise ist ja die Gen Alpha, also die neue Generation, zu denen auch meine Kinder gehören, mein Sohn ist jetzt 16, der findet es, also die haben auf einmal wieder ein ganz konservatives Familienbild, so als Gegenreaktion zu der erwoken Generation, zu der Gen Z, die natürlich andere Lebensentwürfe eher vorzieht. Auf einmal, mein Sohn ist 16 und der überlegt sich mit 19 zu heiraten, mit 20 Kinder zu bekommen. Also daher, es kann auch wieder in die andere Richtung schlagen. Und gerade diese Frauen, wenn ich überlege, die jetzt 16 sind, die müssen halt dringend daran rangeführt werden, dass die auch ins berufliche Leben kommen und in die Politik kommen, damit die eben nicht vergessen werden und dann wir wieder eine überwiegend männlich dominierte Gesellschaft haben.
Absolut. Man muss ja dazu sagen, also ich teile auch den Eindruck, ehrlich gesagt schon sehr viel früher, also ich habe ehrlich gesagt schon selbst unter den, also ich bin jetzt Ende 30, ich habe ehrlich gesagt schon selbst unter den Leuten, die jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre jünger sind als ich, schon den Eindruck, dass da wieder sehr viel mehr Wert auf geregelten Lebenslauf und festes Einkommen und wie du sagst, relativ jung, Hausehe, Kinder und so weiter und so fort.
Echt, ja?
Ja, sicherlich, ob nicht bei allen, ne? Es kommt sicherlich auch irgendwie ein bisschen drauf an, wo man da unterwegs ist. Aber ich habe das öfter schon gedacht, ja, ich habe eine Zeit lang an der Uni gearbeitet mit Leuten, ja, die waren, wie gesagt, so 10, 15 Jahre jünger als ich und habe immer gedacht, ey Leute, entspannt euch doch mal irgendwie.
Ja, total krass. Ich hab die dann gefragt, so, und was macht ihr ja? Geht ihr irgendwie, keine Ahnung, geht ihr feiern, saufen, keine Ahnung, was auch immer? Und dachte, hey, so, ich treffe die gleich auf dem Kiez. Nein, die saßen zu Hause und haben gebacken. Das ist so shit. Also.
Verdammt.
Mami geht jetzt feiern und ihr geht backen? Na gut.
Verkehrte Welt.
Ja.
Wie sind wir jetzt da gelandet? Ich wollte eigentlich auf irgendwas hinaus, aber ich habe leider gerade vergessen, worauf.
Sorry.
Das war.
KI-Kekse.
Unfokussiert. Genau. Nein, aber ich finde es so wichtig, was du sagst mit dem Repräsentieren. Und genau, darauf wollte ich hinaus, dass man eben, finde ich, gerade wenn wir jetzt mal der Hypothese folgen, dass es vielleicht auch wieder irgendwie ein paar Schritte zurückgeht, dann gerade die Mädels eben auch zu ermutigen, wie du sagst, sich mit an den Tisch zu setzen und sich nicht automatisch in diese Rollen zu fügen. Genau, darauf wollte ich hinaus, weil ich finde schon gerade Frauen sind ja auch gut darin, so ein bisschen instinktiv zu erspüren, was die Situation gerade erfordert und sich dem anzupassen. Ich glaube, das ist generell menschlich, aber ich glaube, Frauen tendieren da vielleicht noch ein bisschen mehr zu oder Mädels. Und da überhaupt, da mal Dinge in Frage zu stellen, die einem so nahegelegt werden. Also ich muss da so oft denken, ich habe eine sehr liebe Kollegin, die noch deutlich älter ist als ich. Und die auch eben, die hat 4 Kinder, auch schon erwachsen mittlerweile. Und die erzählte mal das Beispiel, dass sie irgendwie mit ihrer Tochter und einigen Freundinnen von ihrer Tochter saßen, die irgendwie zusammen abends beim Abendbrot. Und fragte sie so, wohin es beruflich irgendwie gehen sollte. Und dann sagte die eine Freundin, ja, also so alles rund um Flugzeug und so würde sie auch interessieren. Und sie würde gerne Stewardess werden. Und dann hat die Freundin gesagt, warum denn Stewardess? Warum wirst du denn nicht Pilotin, wenn dich Flugzeuge interessieren? Und sie sagt, das war wirklich so ein Klack, Klack, Klack-Moment. Und ich saß da auch und dachte, ja klar, warum denkt man denn, ne? Also warum zieht man das nicht in Erwägung? Und gerade deswegen finde ich dieses Role Model-Thema einfach auch so wahnsinnig wichtig.
Ja, und es ist.
Ja, sicher.
Es wird Generationen dauern, dass das sich alles richtet sozusagen. Also es wird lange, lange dauern und aus allen Perspektiven müssen wir dafür arbeiten, dass wir paritätische Verhältnisse haben einfach. Und ich glaube auch nicht, dass da gibt es, das ist so kein Single Factor, also auch nicht, dass irgendwer Schuld hat. Ich glaube auch nicht, dass man immer auf die Männer abstellen kann, die bösen Männer und so weiter. Ich glaube, da sind so viele Systeme einfach falsch, da sind so viele auf politischer Ebene falsch, gesellschaftlich, Mindset, also unfassbar, ja. Von klein auf werden Mädchen irgendwie anders behandelt, gefördert und so weiter als Jungs. Von klein auf werden die nicht an richtig Tech rangeführt oder wie auch immer, ja. Man schenkt Jungs das Lego-Set und die Mädchen bekommen die Puppe zum Schminken. Also diese Probleme finden sich auf allen Ebenen wieder. Dann später im Studium, ich kann mir ja nicht erklären, warum diese Ingenieurstudiengänge bei 95% männlich sind oder was auch immer. Lass es 70% sein. Es ist auf jeden Fall nicht 50. Und Intelligenz ist ja gleich verteilt. Auch Begabung ist gleich verteilt. Also deswegen selbst, es ist einfach, es bedarf vielerlei Maßnahmen, glaube ich, an vielen Stellen. Und jeder muss da also ein bisschen Teil beitragen, damit wir auf einen besseren Weg kommen.
Hast du absolut recht. Ich spreche ja vor allen Dingen, oder ich habe ja ganz viel im SAP-Umfeld zu tun und da ist auch meine Bubble und mein Netzwerk. Und was ich beobachte und was ich einfach mal positiv erwähnen möchte, ist, dass ich da schon das Gefühl habe, dass auch in den letzten 5 Jahren da vieles im Umbruch ist, im Aufbruch ist, dass da wirklich, sage ich mal, dieser Stefan-Effekt auch bewusst durchbrochen wird, dass das thematisiert wird. Und was ich für den SAP-Kontext sehr interessant finde, ist so dieses offene Mindset, was QuereinsteigerInnen angeht. Also zu sagen, hey, du musst nicht zwingend einen MINT- oder Tech-Background vom Studium oder deiner Ausbildung her haben, sondern deine einzigartige Perspektive, auch Geisteswissenschaft, Politikwissenschaft, ganz unterschiedlich oder bei mir vielleicht das Kunstumfeld, du kannst dich da so einbringen, und hast da irgendwie eine Chance, das auch zu tun. Und ich habe den Eindruck, dass zumindest in dieser Bubble, wo ich drin bin, das als eine Chance wirklich gesehen wird. Und deswegen wollte ich einmal so deine Perspektive auf vielleicht dieses KI-Umfeld stärker lenken, ob du das auch so siehst, wie sehr du QuereinsteigerInnen da auch siehst oder ob, ja, vielleicht kannst du mal deinen Blick.
Ja, also am Ende ist KI ja Am Ende ist KI ja interdisziplinär. Das heißt, was ist schon KI? Ist KI sind die Algorithmen, das heißt, brauchen wir Entwickler? Sind KI die Entscheidungen, die dahinter liegen? Dann bräuchten wir Ethiker. Sind KI die Guardrails, die es braucht, damit die KI nicht völlig außer Kontrolle gerät? Das heißt, wir brauchen Juristen. Ist KI sind das die Produkte, die gebaut werden? Dann brauchen wir Designer. Ist KI, also ich meine, das Feld ist ja so breit. Am Ende. Was ist schon KI? Also das letztlich kann jede Disziplin mit KI arbeiten, über KI sprechen. Alles KI wird Software werden. In allem wird KI stecken. Alles, was wir machen, wird KI enhanced werden sozusagen. Jede Software. Jetzt ist ja schon, ich meine, alle haben seit Jahren mit KI schon zu tun. Jeder Spamfilter in deinem Google Mail ist KI gepowert. Also jeder, weiß ich nicht, Staubsaugroboter, der zu Hause dir irgendwas saugt, ist mit KI. Also inzwischen ist überall KI drin und wird auch sein. Und es bedarf halt verschiedenster Meinungen auch, um das zu steuern. So, das heißt, klar, jeder Quereinsteiger kann sich damit beschäftigen, kann auch dazu eine Meinung haben und sich belehren und belesen und dazu äußern. Ich bin absolut kein Freund von dieser sehr deutschen Einstellung, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also ich finde, jeder kann sich als Expertin fortbilden in einem Bereich und es bedarf dann nicht irgendein Stempel, um das Ganze zu verifizieren und zu validieren. Also ja, es gibt, man kann ja KI in der Hinsicht auch gar nicht so richtig studieren oder lernen. Sicherlich kann man irgendwie Computer Science studieren, aber dann lernt man vielleicht zu programmieren mit Java und so weiter. Aber am Ende ist das nicht wirklich KI, dann bist du Entwickler. Ja, dann kannst du die Algorithmen, aber auch nur in deinem Teilbereich. Die Entwickler zum Beispiel, die ich hatte, da war einer verantwortlich für Computer Vision, einer war verantwortlich für NLP, einer war Frontend, einer war Backend, einer hat DevMLOps gemacht. Also das heißt, die sind auch alle in unterschiedlichen Disziplinen unterwegs. Na klar gibt es reine KI-Entwickler, also die dann nur die Modelle trainieren oder auch selber daran geforscht haben. Und das sind dann aber Mathematiker zum Großteil. Also deswegen, also klar, ich finde absolut feuerfrei und more power to Quereinsteigerin. Weil gerade für Frauen ist es natürlich schwer, wenn du ohnehin, Frauen verlieren ja häufig sehr viel Zeit durch die Babypausen. Also Wenn ich mit jedem meiner Kinder 3 Jahre zu Hause geblieben wäre, dann wäre ich 9 Jahre lang nicht in der Berufswelt gewesen. Und das ist nicht, diese Babypause nicht mehr aufzuholen. Also dieser Baby-Effekt in der Karriere einer Frau ist absolut, killt alles. Das heißt, es muss immer Fastlane-Wege geben, wie man das Ganze umfahren kann, damit man nicht irgendwie in seinem eigenen Teilbereich da für ewig versackt.
Ich würde vielleicht zum Abschluss noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Wir haben ja eben schon, oder du hast ja eben schon angeklungen, so, ne, es gibt bestimmte Biases, da ging es eher darum, um Invest in GründerInnen. Biases ist ja aber auch ein Thema, was gerade im Zusammenhang mit KI viel diskutiert wird. Also gerade wenn es um KI-basierte Entscheidungen trifft, ne, das ist so diese Annahme, je nachdem, mit welchen Daten ich eine KI füttere, werden eben auch bestimmte Entscheidungen oder Ergebnisse rauskommen, sage ich jetzt mal sehr, sehr untechnologisch. Wenn man der Logik folgt, dann wären ja gerade in dem Bereich eigentlich auch eine große Diversität und Frauen von Bedeutung, um es eben möglichst wenig biased zu machen. Oder was sagst du als Expertin dazu?
Meinst du jetzt in den Modellen oder meinst du in den, wo meinst du Bias?
Naja, in Modellen, je nachdem, wo es eingesetzt wird. Also ich weiß, es wird ja zum Beispiel diskutiert, zum Beispiel im Zusammenhang mit Einstellungen, wird ja in einigen Unternehmen diskutiert, ne, nutzt man eine KI zur Vorauswahl von bestimmten Kandidaten und dann kann es eben sein, dass bestimmte Leute rausgefiltert werden, weil sie halt entsprechend der KI bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen. Oder ich weiß, im Zusammenhang wie statistisch wahrscheinlich ist es, dass jemand ein Straftäter wird, ne, dass das einfach gebiased ist und das beispielsweise du weißt, was ich
klar,
meine.
Klar, das ist immer das Problem ist immer, wenn man auf historischen Daten trainiert und natürlich das aktuelle Bild abbildet und nicht das, wie es gern erwünscht wäre. So. Das heißt, wenn man zum Beispiel gerade im HR-Bereich irgendwie prädiktive Modelle hat, die besten Kandidaten rausfiltern, dann werden die trainiert auf männlichen Ingenieuren sozusagen. Also das heißt, das sind dann ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat gut ist. Und dann würden automatisch natürlich alle weiblichen Kandidaten, die vielleicht nicht Anatom oder wo auch immer waren, würden dann sofort rausfliegen. Und dann, also das ist natürlich im kleineren Sinne, dann im größeren Sinne ist zum Beispiel beim autonomen Fahren hatten die teilweise Probleme, dass die Computer Vision nicht die People of Color oder Frauen oder dunkelhäutige Frauen erkennen konnte. Und dann ist es natürlich eine Entscheidung von Leben und Tod. So. Also das heißt, ultimativ bedarf es Mechanismen, diese Biases rauszufiltern, die Trainingsdaten zu kuratieren. In China zum Beispiel müssen Modelle, bevor sie live gehen, von einzelnen Departments da validiert werden. Da geht es dann eigentlich eher darum, dass die chinesische CCP, also die einzige Partei, da aufpasst, dass deren Gedankengut und deren Ethiken und Werte in den Modellen verarbeitet wurden. Aber das Ganze muss sich natürlich auch ausweiten auf die Datensätze in Hinblick auf Fairness, in Hinblick auf Biases, Vorurteile und so weiter. Also, na sicher. Also da muss es gesetzliche Vorgaben für geben, die das vorsehen. Da sind auch schon Teile im KI-Act, AI-Act oder KI, wie sagt man, egal, sind da schon sind da schon festgelegt, aber das reicht auf jeden Fall noch nicht.
Mhm. Ja. Und ich denke gerade wieder, also ist einfach ein Gedanke gerade von mir, eigentlich steht es und fällt es auch damit, sich diese Biases bewusst zu machen, weil auch das, was du vorhin angedeutet hast, ne, Kinder werden von vornherein mit anderen Messages erzogen und so weiter und so fort. Und das setzt sich dann ja fort. Und das ist ja nicht immer böser Wille oder das böse Patriarchat, sondern es sind ja einfach ganz viele Dinge, die unbewusst passieren. Und wenn ich jetzt sage, ich will ganz bewusst im Bereich der künstlichen Intelligenz bestimmte Biases nicht drin haben, dann muss ich ja vorher mal verstanden haben, dass es die gibt, ne? Oder dass eben die Arbeit mit rein, also mit prädiktiven Modellen auf Basis der vergangenen Daten dann eben nicht funktioniert. Und das ist ja aber, also wenn ich mal überlege, wie viele Biases es alles gibt und was alles zur Wahrnehmungsverzerrung beiträgt, haben wir, glaube ich, noch echt einen ganz schönen langen Weg vor uns.
Ja, genau. Licht ist der beste Desinfektant. Also ich glaube, man muss einfach Aufklärung betreiben, darauf hinweisen, immer wieder das klar machen allen und dann wird es ein langer Weg, aber das ist die einzige Art und Weise, wie das funktionieren wird, glaube ich.
Und vielleicht ist das ja auch wirklich eine Chance. Also wenn wir jetzt über KI und auch ob das jetzt Geschlechtergerechtigkeit oder insgesamt das große Thema ist, dass wir es da nochmal wirklich bewusst, also uns allen bewusst machen, auch als Gesellschaft, also dass wir das als Anlass nehmen. Deswegen sehe ich es tatsächlich als eine Opportunity an, da reinzugehen und ja.
Auf jeden Fall.
Elisabeth, wir wollten eine ganz kurze, knackige Folge dieses Mal machen mit dir. Und wir haben immer als letzte Frage eine ganz besonders epische Frage. Und zwar, wenn du für 24 Stunden bestimmen könntest, was auf der Google-Startseite steht oder da ist, was würde dies sein?
Mein Kopf ist leer. Also, ich würde, glaube ich, die ersten 15 Einträge versuchen so zu gestalten, dass man Dinge sieht, die man normalerweise nicht sieht. Das heißt, man gibt Sichtbarkeit Menschen oder Themen, die normalerweise keine Sichtbarkeit bekommen, weil sie kommerziell nicht interessant sind. Also das heißt, was auch immer sich in der entwickelnden Welt gerade tut, was da passiert, sei es irgendwie Flüchtlinge, sei es irgendwie Migration im Weiteren, alles das, wo eigentlich keiner so richtiges Interesse hat, das sollte gezeigt werden. Für dich, weißt du? Weil ich meine, sonst jeder irgendwie, weißt du noch, das U-Boot, das da implodiert ist, da waren irgendwie vier Leute drin und die ganze Welt hat über eine Woche lang über nichts anderes berichtet. Währenddessen ist, glaube ich, so ein Boot mit irgendwie 4.000 Leuten, keine Ahnung, weißt du, so ein paar hundert Leuten ertrunken und das war dann so eine Randnotiz irgendwo.
Selbst letzte Woche hatte ich das noch, da ging mir das so, da hatte ich irgendwo auf eine Schlagzeile gelesen, dass vor der griechischen Küste wieder ein Boot gesunken ist mit, ich hab die genauen Zahlen nicht, aber ich sag mal wenigen Geretteten und einer sehr viel höheren Anzahl an, Vermissten, was halt vermisst im Mittelmeer so bedeutet. Und dann kurz danach kam die Meldung, dass davor, wo war das denn, Ägypten, dieses Tauchboot da irgendwie verunglückt ist.
Mit drei Deutschen irgendwie, ne?
Mit drei Deutschen, genau. Und ich hatte es so unmittelbar nacheinander gelesen und habe auch gedacht, ja krass, also ja, vielleicht ist die Relevanz höher, weil es drei Deutsche sind, also in Deutschland höher, aber es steht einfach in so einem krassen Missverhältnis.
Finde ich auch, es ist unglaublich eigentlich.
Und über dieses, vor der griechischen Küste habe ich danach nie wieder irgendwas gesehen. Also es war einmal so, weiß nicht, bei Zeit Online oder irgendwo, Randnotiz. Also, umso wichtiger und umso besser gefällt mir dein Schlusswort.
Super.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dich auf Alice im Serverland eingelassen hast.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Freut mich sehr.
Es war mir ein Fest mit euch, wie immer.
Danke, danke.
Dann auf Wiederhören.
Tschüss.